Ich will gar nicht viel reden. Der nächste Talk. Krypto ist Abwehr, IFG ist Angriff von Arne Semsrott. Er arbeitet für die Open Knowledge Foundation, betreut dort Frag den Staat und wird uns jetzt in einer kurzen halben Stunde den Jahresrückblick 2015 geben. Heißt ihn willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Wir sind eigentlich 2 Minuten zu früh, ne? Dann kann ich jetzt noch ein bisschen mehr reden. Das Jahr 2015 in Informationsfreiheit, das hier ist zum Beispiel passiert in diesem Jahr. Wenn es jetzt... Ah, ich habe ja noch 2 Minuten. Geht's?
On the subject of gaining an unfair advantage, yeah. What cunning ruse has German schoolboy Simon Schrader come up with to give him the edge?
What, in exams?
It is an edge in exams. How is he going to get the edge?
He's going to revise properly. A strategy unknown to so many young persons.
It's not that. He has filed a Freedom of Information request to see the questions.
Ja, was genau ist da passiert? Ein 17-jähriger Simon Schrader hat Frag den Staat benutzt in seinen Abiturvorbereitungen, hat sich gedacht, dieses Informationsfreiheitsgesetz, da habe ich eine Lücke erkannt und hat dann versucht, per IFG-Antrag vorher seine Abi-Aufgaben zu bekommen. Das hat Spiegel Online aufgegriffen und danach war es dann natürlich überall, dpa, und dann ging es international auch ein bisschen los. Vor allem die britischen Medien, USA-Medien haben das damit aufgegriffen und da hat es ein bisschen Spaß gemacht, sich die Kommentarspalten so anzugucken. Zum Beispiel beim Guardian stand dann das hier: Only a German, and I mean this in the nicest way, would ask for permission to cheat. Und das war aber nur in einer britischen Comedy-Sendung jetzt drin. Ich glaube nicht, dass das in einer deutschen Comedy-Sendung hätte stattfinden können. Aus verschiedenen Gründen, aber vor allem aus dem Grund, dass das nicht funktionieren würde. So ein Witz muss schnell sein, der muss schnell verständlich sein und das würde in Deutschland nicht funktionieren. Da hat jemand eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt. Das ist übrigens ein Gesetz mit dem und so weiter. Das würde nicht funktionieren. Und deswegen brauchen wir dann neue Narrative. Und ich werde am Schluss des Vortrags ein bisschen darauf kommen, was wir da vielleicht machen können, um dieses Narrativ ein bisschen neu zu ordnen. Davor aber noch mal ganz kurz, worum geht's eigentlich genau bei Informationsfreiheit? Ich glaube, es geht vor allem darum, es geht um Herrschaftswissen. Herrschaftswissen bedeutet, dass nur wenige Personen in der Verwaltung, in den Regierungen Zugang haben zu Informationen. Und mit dem Informationsfreiheitsgesetz haben wir die Möglichkeit, diese Informationen zu bekommen. Das heißt, wir können dieses Herrschaftswissen, das nur wenigen zugänglich ist, uns allen zugänglich machen. Und dazu ist das Informationsfreiheitsgesetz ein sehr gutes Werkzeug. Damit können wir nicht an alles ran, an die Geheimdienste kommen wir damit nicht ran, aber an so gut wie alle anderen Behörden schon. Und diese Informationsfreiheitsgesetze, die gibt es auf Bundesebene und in den meisten Bundesländern. Allerdings noch nicht in allen, weiterhin nicht. Es gibt kein IFG in Niedersachsen, in Sachsen, in Hessen und in Bayern. Allerdings sind sie auch dort geplant, zumindest in den meisten Ländern. In Niedersachsen steht es im Koalitionsvertrag, in Sachsen steht es im Koalitionsvertrag. Und das ist wohlgemerkt ein Land, das schwarz-rot regiert wird jetzt. In Hessen steht es auch im Koalitionsvertrag, wobei man da sagen muss, dass die Grünen Interesse an dem Thema verloren haben, seit sie in der Regierung sind. In Rheinland-Pfalz wird es jetzt ein Transparenzgesetz geben, wie in Hamburg. Ein Transparenzgesetz, quasi die Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsgesetzes, wo man nicht nur Informationen anfragen kann, sondern wo die Verwaltung von sich aus schon proaktiv die meisten wichtigen Dokumente auf ein Online-Portal stellt. Das heißt zum Beispiel wichtige Verträge über einen bestimmten Wert, die werden dann schon proaktiv veröffentlicht und man muss sie nicht erst noch anfragen. Ja, genau. Das soll jetzt auch bald in Thüringen kommen, das heißt, da gibt es so ein Momentum, da gibt es auf jeden Fall Weiterentwicklung. Das einzige wirklich rot-rote Bundesland da, das ist Bayern und das wird Bayern auch sicherlich bleiben in den nächsten Jahrzehnten. Allerdings auch da gibt es ein bisschen Hoffnung, denn sehr viele Kommunen, insgesamt 70 Kommunen, haben sich inzwischen schon selbst Informationsfreiheitssatzungen gegeben. Das heißt, all die großen Städte, München, Regensburg und wie sie alle heißen, die haben inzwischen eine eigene Informationsfreiheitssatzung. Das heißt, wenn man dort lebt, kann man sich auch dort die Informationen besorgen. Und auch ein kleiner Ort namens Bad Aibling hat eine Informationsfreiheitssatzung, das nur am Rande. Und damit kommen wir ein bisschen zu einem kleinen Rückblick. Was für Erfolge hatten wir dieses Jahr? Zum Beispiel die Bundeswehr. Die Bundeswehr, die hat ja eine neue Kampagne. Die Bundeswehr hat eine neue Kampagne, die über 10 Millionen Euro gekostet hat. Macht was wirklich zählt. Irgendwie so, mit der sie versuchen, neue Rekruten zu gewinnen. Und wir haben dann einfach mal angefragt, wo haben sie denn in Berlin eigentlich diese ganzen Poster aufgehängt? Haben dann 60 Word-Seiten bekommen darüber, wo diese ganzen Poster hängen. Und wenn man sich das mal ein bisschen genauer anguckt, gibt es drei Bereiche, in denen vor allem plakatiert wurde. Und der eine Bereich, das sind Schulen, und zwar nicht irgendwelche Schulen, sondern Gymnasien, um Gymnasien herum. Der zweite Bereich sind die Unis, um alle Unis herum. Und der dritte Bereich, das sind McFit-Fitnessstudios. Das bedeutet, wenn man in Berlin ist und so ein Poster sieht, dann ist man entweder in der Nähe von einer Bildungseinrichtung oder in der Nähe von einem Fitnessstudio. Oder beides. Dann weiter, zum Beispiel das hier. Dieses Jahr gab es den historischen ersten Wiederbesuch von einem deutschen Minister im Iran. Und das war der Wirtschaftsminister Gabriel, der als Erster dahin geflogen ist. Und der hatte dann natürlich auch in seiner Regierungsmaschine so einige andere Lobbyisten mit dabei. Und wir haben mal angefragt, wer da so mitgeflogen ist. Und das ist im Prinzip das Who is Who der deutschen Industrie. Vom BDI über BASF, Bombardier, die machen Verkehr. Daimler, Siemens, Volkswagen und ThyssenKrupp ist auch dabei. Das ist zum Beispiel was wir noch viel, viel mehr machen müssen, wir alle mal ein bisschen nachfragen, wo im Ausland eigentlich die Unternehmen auf dem Regierungsticket mitfahren. Was weiteres, das G7-Logo, da hat Abgeordnetenwatch bei uns mal nachgefragt über unsere Plattform, wie viel das eigentlich gekostet hat, dieses Logo zu erstellen. Und da stellt sich raus, knapp 80.000 Euro hat es gekostet, um dieses Logo da oben zu machen. Das hat ein bisschen mehr gekostet, weil sie zuerst ein G8-Logo entwickelt haben. Dann haben sie Russland rausgeschmissen, dann war es nur noch G7. Und ich glaube, das erklärt auch ganz gut, warum da in der Mitte, das sind ja 7 Stränge nach oben, warum in der Mitte so ein kleines Loch ist. Das war wahrscheinlich mal Russland. Dann das hier. Malte Schwitz hat angefragt beim Wirtschaftsministerium nach der internen Korrespondenz zu Dieter Gorni. Dieter Gorni, der Cheflobbyist der Musikindustrie und Urheberrechtslobbyist, der ist neuerdings auch Botschafter für digitale Ökonomie beim Wirtschaftsministerium. Und da hat Malte Schwitz einfach mal angefragt, was es dazu denn für internen Briefverkehr im Ministerium gab. Hat 80 Seiten bekommen und daraus geht dann hervor, dass im Prinzip von Anfang an nur klar war, dass Dieter Gorni eine öffentliche Aufgabe kriegen soll für das Wirtschaftsministerium, aber nicht klar war, was genau er machen sollte. Und dann steht in diesen Mails, was sollen wir denn jetzt nun eigentlich machen mit ihm? Und letztlich kam dabei raus, dass sie an Gorni geschrieben haben, dass Gorni sich einfach selbst einen Geschäftsbereich zusammenschreiben soll. Damit ist er dann herangetreten ans Wirtschaftsministerium, hat genau diesen Bereich bekommen und jetzt ist er Botschafter. Das ist auch so ein Bereich, den man noch viel stärker nutzen kann, interne Mails, interne Korrespondenzen von Ministerien herauszufragen. Und dann ein weiteres großes Highlight, Bundesverwaltungsgericht, die hatten ein Urteil dieses Jahr zum wissenschaftlichen Dienst. Der wissenschaftliche Dienst im Bundestag macht jedes Jahr 1.500 bis 2.000 Ausarbeitungen, Gutachten für Bundestagsabgeordnete und die Bundestagsarbeit. Und nach diesem Urteil können wir auch diese Gutachten bekommen. Das heißt, neuerdings können wir zum Beispiel das Gutachten zum Leistungsschutzrecht, das interne, anfragen. Das ist übrigens dieses Leistungsschutzrecht, das ist illegal. Dann zur Pkw-Maut, die ist illegal, stand da drin. Dann zur Vorratsdatenspeicherung, die ist illegal. Dann zum Bundespräsident, der ist weiterhin... Ja, und die Klage, das ist das Interessante an der Klage, bei der Klage ging es eigentlich um ein UFO-Gutachten. Es ging nämlich darum, dass vor 4 Jahren eine CDU-Abgeordnete in den wissenschaftlichen Dienst gegangen ist und gern ein Gutachten zur Suche nach außerirdischem Leben haben wollte. Und die wurde jetzt freigeklagt. Und wenn man sich die jetzt mal ein bisschen durchblättert, dann merkt man, dass die total langweilig ist, diese Ausarbeitung. Interessant ist der erste Satz, der ist nämlich die Frage intelligentes Leben im Universum. Auf der Erde. Wenn man ein bisschen weitergeht, alles nicht so spannend, aber wenn man genauer hinguckt, merkt man, da ist noch was geschwärzt, also der Kampf ist nicht vorbei, irgendwas verheimlichen sie uns. Gleichzeitig dabei, und das führt dann zu den Problemen, die wir weiterhin haben, der wissenschaftliche Dienst will jetzt nicht freigeben, irgendwelche Listen herauszugeben mit Übersichten von Gutachten. Da sagen sie jetzt, das wäre eine Ausforschung ihrer Behörde, das wollen sie nicht rausgeben. Und das sehen wir bei ziemlich vielen wirklich interessanten Daten. Das hängt viel mit dem hier zusammen. Das Innenministerium, das hat die Ressortverantwortung für das Informationsfreiheitsgesetz und setzt da ganz viele Standards. Und einfach nur die dann überhäufen mit Mails, das reicht halt alleine nicht. Und deswegen müssen wir dann ein paar andere Wege gehen, da komme ich dann gleich zu. Was die nämlich zum Beispiel machen, ist, dass sowohl der Bundestag als auch das Innenministerium keine Mails über Frag den Staat beantwortet. Die sagen nämlich, Frag den Staat ist kein E-Mail-Provider, kein echter E-Mail-Provider, deswegen geben wir euch keine Antworten über die Plattform. Da haben wir uns gedacht, okay, wenn ihr glaubt, wir sind kein echter E-Mail-Provider, dann gründen wir doch einfach einen E-Mail-Provider. Und der heißt echtemail.de. Der ist besonders schnell, der hat besonders tolle E-Mail-Verbindungen, der hat einen E-Mail-Filter. Wenn man sich da anmelden will, gibt es aber ein kleines Problem, denn irgendwie kann man diese Captcha dabei nicht lösen. Und das haben wir dann versucht und für ein paar Tage ging das auch ganz gut. Die Ministerien haben dann geantwortet auf echtemail.de-Adressen, die haben wir weitergeleitet auf Frag den Staat. Nach ein paar Tagen haben sie dann aber gemerkt, das ist ja letztlich einfach nur das Gleiche. Und dann sind wir jetzt im Prinzip beim Stand, bei dem wir vorher sind. Wenn man ans Innenministerium schreibt, dann antworten sie mit einer Postantwort. Das heißt, dauert länger, muss man danach selbst einscannen, kostet natürlich mehr. Und das hängt auch zusammen mit der Berliner Polizei. Die Berliner Polizei macht was Ähnliches. Die haben vor kurzem für eine Auskunft, die eine Viertelstunde Arbeitszeit gekostet hat, 15 Euro haben wollen. Darunter dann eine Pauschale von 1 Euro für das Übersenden einer E-Mail. Da wäre wahrscheinlich dann ein Brief mit 62 Cent ein bisschen billiger gewesen. Ja, und ich glaube, das ist ein Schritt zur richtigen Richtung, was wir da machen können. Wir können mehr klagen. Denn wir sehen es an einem ziemlich interessanten Fall in diesem Jahr, dass Klagen wirklich sehr viel bringt. Und das hängt mit den Hausausweisen des Bundestags zusammen. Abgeordnetenwatch hat eine IFG-Anfrage an den Bundestag gestellt und wollte herausfinden, an welche Lobbyisten die Fraktionen im Bundestag Hausausweise verteilt haben. Mit Hausausweisen kommt man ohne Überprüfung direkt rein in den Bundestag und wieder raus. Und ein paar tausend Lobbyisten haben von Fraktionen solche Hausausweise bekommen. Per IFG wollten sie es anfragen, der Bundestag wollte es nicht rausrücken. Und dann hat Abgeordnetenwatch geklagt. Und das war erfolgreich in erster Instanz, dann war es auch erfolgreich in zweiter Instanz und jetzt kann man inzwischen die Liste einsehen der Lobbyisten, die im Bundestag Hausausweise haben. Und Klagen ist eigentlich ziemlich einfach. Man stellt eine IFG-Anfrage, die wird abgelehnt oder es gibt eine zu hohe Gebührenforderung, die will man nicht zahlen. Dann stellt man einen Widerspruch und wenn dann der Widerspruch abgelehnt wird, dann kann man klagen. Und dabei sind wir einem ziemlich mächtigen Gegner gegenübergestellt, denn Abgeordnetenwatch hat gleichzeitig auch eine Anfrage gestellt an den Bundestag, was die eigentlich so bezahlt haben in verschiedenen Verfahren für ihre Anwälte. Und dabei kam raus, dass in dem Verfahren zum wissenschaftlichen Dienst, den ich eben gerade erklärt habe, der Bundestag knapp 80.000 Euro ausgegeben hat für die Anwälte. Das ist hier die Firma Redeker Sellner Daas. Das ist so eine Rechtsanwaltsfirma, die haben damals schon Flick vertreten, die haben Christian Wulff vertreten und die vertreten jetzt den Bundestag in Transparenzsachen. Und das Problem dabei ist, dass der Bundestag natürlich ziemlich unbegrenzte Ressourcen hat. Die benutzen nämlich unser Steuergeld dafür, um dann die Anwälte zu bezahlen. Und das setzt uns natürlich vor ziemlich große Herausforderungen, weil wir natürlich auch unsere Klage dann finanzieren müssen, während die andere Seite das nicht extra machen muss. Deswegen haben wir uns gedacht, da müssen wir ein bisschen was tun und haben zusätzlich zu fragdenstaat.de jetzt eine neue Plattform aufgesetzt, nämlich Verklag den Staat. Und die Website ist noch nicht besonders groß, aber das Ziel ist, dass wir da eine Datenbank, eine große Website schaffen, in der wir alle wichtigen Informationen zu Klagen im Informationsfreiheitsrecht sammeln. Es gibt zum Beispiel eine große Datenbank, die schon vom Landesdatenschutzbeauftragten in Brandenburg zusammengetragen wurde, da knapp 600 Gerichtsentscheidungen zu dem Thema zusammengetragen sind. Es gibt unsere Mailingliste, auf der einige Experten zu dem Thema sind. Wir bieten an, euch beim Fundraising zu helfen, wenn ihr so eine Klage machen wollt. Was kostet gewöhnlich so eine Klage zum Beispiel? Vor dem Verwaltungsgericht kommt man in der Regel, wenn man sich nicht von einem Anwalt vertreten lässt, mit 400, 500 Euro aus. Wenn man es mit Anwalt macht, ist man dann vielleicht bei 1400 Euro. Aber die Verwaltungsgerichte, die helfen einem auch bei solchen Klagen und wir wollen das sehr gerne auch tun. Und ich glaube, dass diese Klagen auch ein sehr wichtiges Narrativ sind. Das hatte ich am Anfang angesprochen. Wenn man klagt, dann wird klar, worum es geht. Und wenn wir vor Gericht ziehen, dann ist klar, es geht um ein Recht, das wir haben. Und ich glaube, das ist eine Geschichte, die man sehr gut erzählen kann. Wenn wir gegen den Bundestag klagen, der Bundestag will etwas nicht herausrücken, aber wir ziehen vor Gericht, dann ist das etwas, was auch in den Medien vorkommen wird. Dann ist das etwas, was uns allen weiterhelfen wird, dieses klare Narrativ von Herrschaftswissen, das wir für alle zugänglich machen wollen, zu etablieren. Deswegen ist der neue Slogan nicht nur frag den Staat, sondern frag den Staat und dann verklag den Staat. Dankeschön. Ja, ich war ganz schön schnell, ne? Dann haben wir jetzt aber noch Zeit für Q&A.
Jo, reichlich Zeit für Q&A. Bisher nur einer an Mikro 1, also bitte.
Ja, ihr habt jetzt ja keinen, in Anführungszeichen, echten E-Mail-Server gehabt. Was hindert euch?
E-Mail-Server,
ja. Genau. Was hindert euch daran, einen echten zu haben oder auch ein Plugin zur Verfügung zu stellen, dass man sagt, okay, sollen die mir das doch per E-Mail schicken und ich habe einen Button und das geht dann sofort auf eure Seite?
Ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich glaube, wenn wir einen E-Mail-Provider machen, dann müssen wir jetzt auch die Vorratsdatenspeicherung einführen und so weiter. Da kommen dann nochmal ganz andere legale Aspekte auf uns zu, die wir, glaube ich, mit einer halben Stelle nicht bewältigen können.
Dann ersatzweise vielleicht eine API, dass irgendjemand anders das Tool bauen kann?
Eigentlich das wär, keine ganz Dialoge, nett. Bitte.
Okay, sorry.
Denn Mikro 2.
Es geht um die 100.000 Euro, die für die Kanzlei Redeker und Co. verbraten werden. Bei solchen Angelegenheiten ist der Bundesrechnungshof ausgerechnet mal unser Freund. Den kann man mal drauf ansetzen, wie inwiefern die Gelder dort überhaupt freihändig vergeben wurden, ob das in Ordnung ist und ja, ob die Summen dementsprechend auch gerechtfertigt sind.
Mikro 3.
Erstmal ganz tolles Projekt. Dann die Frage, du hast jetzt gesagt, das ist eigentlich Ländersache. Wie ist es denn bei Bundesdaten, also die Bundesbetreffen? Da, wo die Behörde sitzt, da, wo ich sitze, oder wie sieht das aus?
Es geht immer um die Behörde, bei der man etwas anfragt. Und es gibt das Bundesinformationsfreiheitsgesetz inzwischen seit 9 Jahren. Und dann gibt es unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Ländern. Die sind dann unterschiedlich progressiv. Und ich würde sagen mal, das Bundesinformationsfreiheitsgesetz ist so in der Mitte. Und ja, genau, also wenn ich es beim Bundesministerium anfrage, dann gilt das Bundes-IFG. Wenn ich es bei einem Landesministerium anfrage, dann jeweils das Landes-IFG. Bei Frag den Staat muss man sich darüber aber nicht kümmern. Wenn man da eine Anfrage macht, da ist der jeweilige Text dann schon eingefügt.
Jetzt das Mikro 2 wieder.
Da stehen noch mehr, aber egal. Also der Kampf geht weiter hinsichtlich vor allen Dingen die Bundestagsabgeordneten, die werden dazu auch gerne befragt, Thema Hausausweise, kann ich nur empfehlen auf Abgeordnetenwatch. Das zweite ist, Thilo Jung liefert auch sehr, sehr gute Vorlagen für Frag den Staat.
Vielen Dank für den Werbeblock, aber eigentlich sollen Fragen gestellt werden, vielleicht eine Frage von Mikro 4.
Hallo? Ja, ich habe tatsächlich eine Frage. Du hast vorhin gesagt, wir sollen den Staat verklagen, wenn er zu hohe Rechnungen stellt. Ab wann merke ich, das ist eine gerechtfertigte, oder ab wann merke ich, das ist einfach nur eine Rechnung, die mir gestellt wird, um meine Frage zu blockieren? Und bis welches Limit würdest du sagen, ist es eine gerechtfertigte Kostenaufwand?
Also der maximale Betrag, den Sie erheben können für Ihre Arbeit, sind 500 Euro. Das ist das gedeckelt. Dazu kommen dann noch Kopierkosten. Es gibt Berechnungsgrundlagen, die vom Innenministerium aufgestellt werden, wo Sie dann nach höherem Dienst, mittlerem Dienst und so weiter berechnen, wie viel das kostet für die. Es ist ein bisschen Erfahrungssache. Wenn man es nicht genau weiß, dann einfach mal bei uns nachfragen. Aber das ist zum Beispiel was, was sich häufig schon mit einem Widerspruch erledigt. Wenn man da dann Widerspruch einlegt, da wird dann häufig so eine überzogene Gebührenforderung wieder zurückgenommen, weil gerade dieser Gebührenbereich der ist, wo am meisten getrickst wird, wo da am meisten erstmal eine zu hohe Gebührenforderung kommt, um dann einfach so eine IFG-Anfrage schon mal im Keim zu ersticken.
Was kostet es denn, ganz kurze Nachfrage, was kostet es denn so in der Regel, so eine Anfrage?
Ich würde sagen, in der Regel ist es kostenlos. Knapp 2/3 aller Anfragen sind kostenlos und da, wenn es dann wirklich ein größerer Aufwand ist, dann kosten sie meistens bis 100 Euro und darüber hinaus eher selten.
Okay, vielen Dank.
Auch noch der Hinweis, in manchen Ländern gibt es Gebührenordnungen, also wo tatsächlich Listen sind, was kosten darf, und das Internet hat auch Fragen.
Ja, die erste Frage wäre, macht man sich mit den Anfragen nicht verdächtig? Stichwort Querulant.
Über Frag den Staat kann man auch anonym oder pseudonym Anfragen stellen.
Und die zweite Frage wäre, findet ihr es gut, dass man vor dem Klagen Widerspruch einlegen kann bzw. muss, oder ist das nur Zeitverschwendung?
Das sollte man schon tun. Wenn man so einen Widerspruch einlegt, dann wird es in der Behörde an die nächsthöhere Abteilung geschickt und da wird dann nochmal rübergeguckt. Das gehört schon dazu.
Gut, ich jetzt wieder im Saal und zwar am Mikro 3.
Ja, nochmal wegen der E-Mail-Problematik. Warum hostet ihr selber? Also warum habt ihr euer E-Mail selbst in der Küche und warum nutzt ihr da jetzt nicht, was weiß ich, einen professionellen Betreiber wie CCC oder Posteo oder so?
Ja, vielleicht grundsätzlich, wir haben eine halbe Stelle und es ist ein bisschen schwierig, solche größeren technischen Lösungen mal so einzuführen. Im Prinzip ist es ja so, dass wir wollen, dass das Innenministerium und dass der Bundestag sich transparenter verhält. Und dann einfach nur unsere technischen Lösungen zu verändern, sollte ja eigentlich nicht das Ziel sein, sondern das Ziel sollte sein, dass die Ministerien dann auch so antworten, wie es andere auch tun. Und deswegen, glaube ich, ist es letztlich der falsche Weg, einfach nur unsere Technik die ganze Zeit zu verändern, sondern es sollte der richtige Weg sein, da politischen Druck zu machen.
Und Mikro 1 bitte.
Dann gibt es ja seit jetzt 2 Jahren und Anfang dieses Jahres diese Aufgabenverteilung für G8 Open Data Charta. Hilft euch das irgendwie oder verwendet ihr das irgendwie bei der Umsetzung des IFGs in den Bundesländern oder die halt IFG noch gar nicht haben?
Nö.
Mikro 2 bitte.
Wir können gleich noch mal quatschen dazu.
Ja, rein aus der Praxis, wie viel progressiver verhält sich eigentlich das Transparenzgesetz gegenüber dem IFG? Das frage ich deshalb, weil mit Rheinland-Pfalz so einer meiner persönlichen Favoriten, nämlich die Ramstein Airbase, gerade in den Fokus gerät dadurch.
Deutlich progressiver, weil mit der Einführung von Transparenzgesetzen in der Regel auch eine Schulung der Verwaltung einhergeht. Das heißt, die Verwaltung werden in der Regel darauf geschult, bürgerfreundlicher, transparenter zu agieren. Und das führt dann dazu, dass in der Regel die Erfolgsquoten höher sind, dass schneller geantwortet wird, dass Gebührenförderungen niedriger sind.
Okay, danke.
Und die 4.
Was ist denn die Konsequenz, wenn dort nicht die Wahrheit gesagt wird? Welche Möglichkeiten gibt es dann?
Da kann man auch klagen. Sowas kann auch in einem Prozess vor Gericht geklärt werden. Und das ist dann wiederum der gleiche Weg, Widerspruch und dann vor Gericht ziehen.
Die 2.
Als Bewohner von einem dieser roten Länder, es gibt ja leider nur noch eins, wie sieht es konkret aus? Wie weit unterstützt ihr, wenn man in einer Stadt wohnt, wo wenigstens so ein Freiheitsgesetz auf kommunaler Ebene gilt?
Wir haben genauso die kommunalen Behörden alle bei uns in der Datenbank und wir sind im Bündnis Informationsfreiheit für Bayern, heißt das, glaube ich, die sich dafür stark machen, dass noch mehr Kommunen das übernehmen und ja, helfen da gern.
Danke.
Nochmal die Nummer 2.
Ja, gerade wurde schon eine US Airbase genannt, da klingelte bei mir schon so, das ist Ausnahme. Was ist denn eure Erfahrung, bei welchen Themen kommt man auf eurem Weg sozusagen sowieso nicht weiter?
Alles, was Geheimdienste und den Komplex betrifft, da wird das nichts. Da gibt es dann genug Ausnahmegründe, die dann innere Sicherheit betreffen zum Beispiel, aber die Geheimdienste an sich sind sowieso an sich schon mal ausgenommen. Das heißt, da wird man dann nicht weiterkommen. Was man aber natürlich dann immer versuchen kann, ist bei Ministerien, die mit denen zu tun haben, da dann quasi am Rand ein bisschen Anfragen zu stellen, wobei da die Erfolgsquote vielleicht auch nicht so groß ist.
Danke.
Die Nummer 4 und dann das Internet, aber erstmal Nummer 4.
Wow, ich habe ganz kurz noch, ich habe wirklich kurz geredet, ne? Ich hätte noch viel länger machen können, wir machen so lang. Aber ist schön, ja.
Du hattest vorher erwähnt, dass der Bundeswissenschaftsdienst, oder wer genau jetzt heißt, keine Listen über die Gutachten rausrückt. Gibt es insgesamt oder allgemein ein Verfahren, wie man an interessante Dinge rankommt, von dem man gar nicht weiß, dass sie existieren?
Na, wir hatten länger mal darüber nachgedacht, irgendwie so einen anonymen Briefkasten einzurichten. Schickt uns eure Aktenzeichen, die wir anfragen sollen. Das wäre so eine Variante. Das andere ist, dass man zu Themenbereichen anfragen kann. Also man kann sich eine Übersicht von Aktenzeichen zu einem bestimmten Themenbereich zusenden lassen zum Beispiel. Man kann versuchen, alle internen Vermerke zu einem bestimmten Themenbereich aus einem bestimmten Zeitraum anzufragen. Und so wird man dann in der Regel zumindest dann auch die Dokumente bekommen, von denen man halt vorher nicht wusste, dass sie existieren.
Und dann?
Kleiner.
Und dann vermutlich einfach weiter durch die Dokumente und Verweise arbeiten.
Auch keine Co-Referate, bitte. Aber das Stichwort ist Aktenplan. Das ist ein sehr wertvolles Wort. Das Internet, bitte.
Ja, eine Frage ist hier noch aufgekommen. Dürfen die auch die Antwort verweigern beim IFG? Also wenn es zum Beispiel um die Frage beim Verhalten der Alien-Invasion geht und was die Verwaltung dann tun würde?
Aha. Nee, verweigern dürfen Sie die Antwort nicht. Die dürfen entweder eine Auskunft geben oder dann die Anfrage ablehnen. Dazu müssen Sie dann aber einen triftigen Grund geben. Und im Informationsfreiheitsgesetz ist definiert, was triftige Gründe sind. Wenn ich es richtig verstanden habe.
Und eine letzte Frage. Wie verhält es sich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bzw. Landesrundfunkanstalten? Werden diese als Behörden betrachtet?
Ja, in der Regel schon. Bei denen gibt es aber in den meisten Informationsfreiheitsgesetzen dann eine gewisse Ausnahme. Die dürfen nur dann in der Regel angefragt werden, wenn sie, wie heißt das dann, im Bereich der öffentlich-rechtlichen Verwaltung tätig sind. Irgendwie so. Das heißt, alles, was Verwaltungstätigkeiten betrifft, das kann man dann abfragen. Was dann aber zum Beispiel journalistische Recherchen angeht, da wird man damit dann nicht rankommen.
So, ich sehe noch zwei Leute im Mikrofon. Das passt sehr genau, weil wir noch 2 Minuten Zeit haben. Deshalb 2 kurze Fragen und dann müssen wir leider Schluss machen. Also Mikro 4 war zuerst da.
Glaube ich nicht.
Ihr kommt beide dran.
Wann macht es Sinn, übers IFG zu gehen? Wann macht es in bestimmten Fällen einfach Sinn, denen erstmal eine freundliche E-Mail oder einen Anruf zu schreiben oder eben anzurufen und zu fragen, ob sie einem die Infos auch so geben?
Das kann man machen, ja. Vielleicht wird sich das mit manchen Behördenmitarbeitern auch lohnen, einfach erstmal so nachzufragen. Das ist dann sicher individuell unterschiedlich. Aber mit einer IFG-Anfrage liegt man auf jeden Fall schon mal nicht falsch.
Danke.
So, jetzt Mikro 2 bitte.
Wie geht es denn, vergessen wir mal die Geheimdienste, die wir vorhin erwähnt haben, wie sieht es denn mit anderen thematisch heißen Eisen aus, also beispielsweise dem Innenministerium aus der Landesverratsaffäre haben wir ja gesehen, dass man mit dem Budgetplan zum Beispiel relativ viel anfangen kann. Beispielsweise auch die Frage, wie viel Geld wird für welche Maßnahmen in welchen Landkreisen ausgegeben. Wie sieht es damit aus?
Das ist im Prinzip genau der Kern des Informationsfreiheitsgesetzes, an solche Informationen rankommen zu können. Insofern gerade die Frage, wo geht das Geld hin, wie wird das Steuergeld verwendet, auch wie werden einzelne IT-Maßnahmen eingekauft, was ist da das Verfahren, was sind da die Verträge, wie viel Geld wird da bezahlt, das alles lässt sich über das IFG gut herausfinden.
Danke. Gut, vielen Dank Arne. Frag den Staat ist eine großartige Sache. Schauen wir, wie verklagt den Staat wird und danke. Applaus